Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich habe mich entschlossen, heute ein sehr wichtiges, sehr ernstes Thema mit Ihnen zu behandeln. Im Hinblick auf die mannigfaltigen Kräfte, die zurzeit am Wirken sind, um das wahre Christentum zu zerstören. Alles nur Erdenkliche zu tun, um zu verhindern, dass wahre Christen den wahren Gott auf richtige Weise anbeten. Und wir sehen das in der Welt, in nahezu jedem Land. Und gleichwohl ist Gott stärker als alle die, die verhindern wollen, seine Anbetung in den Herzen und durch den Mund der wahren Christen durchzuführen. Schauen Sie, alles dies hat etwas damit zu tun, eigentlich hat alles damit zu tun, dass Jesus Christus für uns gestorben ist. Was bedeutet dies eigentlich? Was bedeutet sein Opfertod, wie die Bibel ihn beschreibt, für Sie, für mich? Warum wird sein Blut, das er für uns vergossen hat, als das teure Blut beschrieben? Wussten Sie, dass ohne den Tod von Jesus Christus Sie absolut keine Hoffnung hätten? Keine Hoffnung auf ewiges Leben. Keine Hoffnung auf ein Weiterleben nach dem Tod. Was hat alles dies mit Ihrer Lebensweise zu tun? Was hat alles dies mit Sünde zu tun? Nun, in Römer Kapitel 6 und Vers 23 wird uns klar gemacht, dass der Mensch von sich aus kein ewiges Leben hat, dass er zum Tode verurteilt ist. Wir lesen nämlich in Römer 6 und Vers 23, der Sünde sollt die Bezahlung dafür, dass sie sündigen, das, was sie sich mit der Sünde verdienen. Der Sünde sollt ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Gott muss uns das ewige Leben geben. Was bedeutet, dass wir uns abwenden müssen von der Sünde, denn wenn wir sündigen, dann verdienen wir uns den Tod. Nun, was ist Sünde? Es gibt da viele verschiedene Ideen. In 1. Johannes Kapitel 3, da wird Sünde definiert, so wie Gott es sieht. Nicht wie der Mensch es sieht, wie der Mensch es gerne hätte. In 1. Johannes 3 und Vers 4, zunächst lese ich einmal von der revidierten Lutherbibel 2017, da heißt es, wer Sünde tut, der tut auch Unrecht, und die Sünde ist das Unrecht. Aber klarer wird es in der Zürcher Bibel beschrieben, wo es heißt, die Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Und die Gute Nachricht schreibt, wenn man sündigt, verstößt man gegen das Gesetz Gottes. Schauen Sie, das Gesetz Gottes sagt uns, was Sünde ist. Und wenn wir sündigen, dann übertreten wir, dann verletzen wir, dann brechen wir Gottes Gesetz. Und dann haben wir uns den Tod verdient. In Römer Kapitel 7, da wird uns deutlich gemacht, was die Funktion des Gesetzes ist. In Römer Kapitel 7 und Vers 7. Was wollen wir hierzu sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber die Sünde erkannte ich nicht außer durch das Gesetz. Denn ich wüsste nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Und schauen Sie, was hier erwähnt wird, ist eins von den 10 Geboten. Das Gesetz, um das es hier geht, sind die 10 Gebote. Und dann die Rechtsvorschriften, die Satzungen, die 10 Gebote näher erklären und erläutern. Wenn Sie also sündigen, bedeutet dies, dass Sie das Gesetz der 10 Gebote übertreten. Und Jakobus sagt uns, wenn Sie in einem der Gebote fehlen, dann fehlen Sie in allem. Wir alle haben gesündigt. Wir alle haben uns den Tod verdient. Die Strafe des Todes für unsere Sünde lastet auf uns. In Römer Kapitel 5 und in Vers 12. Deshalb wie durch einen Menschen, Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde. Denn der Sünde sollt ist der Tod. So ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, aber nicht automatisch, nicht aufgrund einer Erbsünde, sondern weil sie alle gesündigt haben. Jeder Mensch hat gesündigt. Jeder Mensch hat sich den Tod verdient. Es gibt nur einen Menschen, der nie gesündigt hat. Und das ist in der Tat Jesus Christus. Jesus Christus, der Gott war, der zu einem Menschen wurde, völlig Mensch wurde, die Sünde im Fleisch überwand, der für uns gestorben ist, denn nur als Mensch konnte er sterben. Gott kann ja nicht sterben. Und wie wir jetzt sehen werden, er hat niemals in seinem menschlichen Leben gesündigt. Er hat natürlich auch niemals in seiner Existenz als Gott gesündigt, das ist klar, aber es geht mir hier um sein menschliches Leben. Nebenbei gesagt haben wir eine kostenlose Broschüre. Kennen Sie den Jesus der Bibel? Diese Broschüre sollten Sie unbedingt lesen, denn viele kennen den wahren Jesus der Bibel in keinster Weise. Sie haben etwas von einem Jesus gehört, aber nicht unbedingt von dem wahren Jesus der Bibel. Und Paulus sagt ja auch, wenn jemand zu Ihnen kommt und Ihnen einen anderen Jesus predigt als den, den wir gepredigt haben, das akzeptiert er sogar sehr. Das war schon damals im Zeitpunkt der Kirche der Fall, als Paulus lebte. Aber in Hebräer Kapitel 4, da lesen wir einmal in Vers 15, was uns gesagt wird über Jesus Christus. Hebräer 4 und Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester. Und darauf werden wir noch eingehen, dass Jesus Christus unser Hohepriester ist. Der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Schauen Sie, er hat nie gesündigt. Er musste die Sünde im Fleisch bekämpfen, überwinden, siegreich bleiben. Er wurde in allem versucht, wie auch Sie und ich versucht werden, auf tagtäglicher Basis in irgendeiner Weise zu sündigen. Aber Christus hat in jedem einzelnen Punkt der Sünde widerstanden. In Johannes Kapitel 8 sagt er das selbst von sich selbst. Johannes Kapitel 8 und Vers 46. Johannes Kapitel 8 und Vers 46. Da fragt er seine Ankläger: Wer unter euch kann mich einer Sünde überführen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Und er sagte: Nun ja, ihr könnt deshalb mir nicht glauben, weil ihr seid nicht von Gott. Und dann sagt er noch sehr viel mehr hierzu. Aber er stellt die Frage: Wer von euch kann mich einer Sünde überführen? Und kann aber da, der es konnte. Viele haben dann nachher falsche Anklagen erhoben. Aber Jesus Christus hat von sich klar und deutlich behauptet, dass er nie gesündigt hat, und genau das wird auch in der gesamten Bibel bestätigt. 1. Petrus Kapitel 2 und in Vers 22. 1. Petrus Kapitel 2 und Vers 22. Er, Jesus Christus, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der keine Sünde getan hat, das wird gesagt, und seinem Beispiel sollen wir natürlich nacheifern. In 1. Johannes Kapitel 3. 1. Johannes Kapitel 3. Da lesen wir Vers 5. Und ihr wisst, dass er, Jesus Christus, erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme. Es geht jetzt um ihre und meine Sünden. Er ist erschienen, um unsere Sünden wegzunehmen, um uns von der Sünde zu befreien. Und in ihm ist keine Sünde. War nie eine Sünde, wird nie eine Sünde sein. Er ist jetzt wieder ein Gottwesen und Gott kann nicht sündigen. Nun, Jesus Christus als Mensch hätte sündigen können, aber er überwand die Sünde im Fleisch, er kämpfte gegen sie an mit der Kraft Gottes in ihm. Gott der Vater hatte ihm den Heiligen Geist gegeben von seiner Zeugung. Und er hatte die Kraft durch Gott den Vater, die Sünde zu überwinden, niemals zu sündigen. In Hebräer Kapitel 7. In Hebräer Kapitel 7 und lesen wir die Verse 26 und 27. Hebräer Kapitel 7 und Vers 26. Denn einen solchen Hohenpriester mussten wir auch haben, der heilig, untadelig oder unschuldig, unbefleckt, von den Sündern geschieden und höher ist als die Himmel. Vers 27. Er hat es nicht nötig, wie jene Hohenpriester, täglich zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen und dann für die des Volkes, denn er hat ein für allemal das getan, als er sich selbst opferte. Er musste nicht für seine eigenen Sünden ein Opfer erbringen, weil er nie gesündigt hat. Aber er musste es tun, wie wir sehen werden, für die Sünden des Volkes. Aber sein Opfer, das er einmal erbrachte, war erforderlich, aber auch ausreichend, damit unsere Sünden uns erlassen werden können. Denn, um es anders auszudrücken, er nahm unsere Sünden auf sich. Es ist so, wie man sich ein Paket von Sünden vorstellen könnte, einen Sack voller Sünden, und man gibt ihm diese Sünden. Man gibt Christus diesen Sack und er wirft sich diesen Sack auf seine Schulter sozusagen und geht damit dann weg. Um das so bildlich auszudrücken. In 2. Korinther wird es noch, wenn man so will, bildlicher beschrieben. In 2. Korinther Kapitel 5 und in Vers 21. 2. Korinther 5 und Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Schauen Sie, er wusste von keiner Sünde, er hatte keine Sünde, er hat nie gesündigt. Aber es wird hier so dargestellt, als er zur Sünde gemacht wurde. Die Sünden der gesamten Menschheit wurden auf ihn übertragen. Und wenn ihn Gott der Vater jetzt ansah, als er am Kreuz hing, deswegen sagte Christus auch in seinem Gebet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jetzt hatte Christus alle Sünden der gesamten Menschheit auf sich übertragen. Das Verlassenwerden für einen kurzen Augenblick hatte auch sehr tiefe symbolische Bedeutung. Aber zunächst einmal Galater Kapitel 4, die Verse 4 und 5. Galater Kapitel 4 und die Verse 4 und 5. Als aber die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan, auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Unter das Gesetz getan. Was ist damit gemeint? Es geht um die Strafe des Gesetzes. Wenn Sie unter dem Gesetz sind, dann sind Sie unter der Strafe des Gesetzes, weil Sie das Gesetz übertreten haben. Und Jesus Christus wurde unter das Gesetz getan in dem Sinne, dass er die Strafe für unsere Sünden auf sich nahm und dann wegtrug und uns jetzt loskaufte von der Strafe des Gesetzes. In Galater Kapitel 3 und in Vers 13 lesen wir: Christus aber hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Es geht um die Strafe. Wenn Sie das Gesetz brechen, haben Sie einen Fluch auf sich geladen, den Fluch des Todes. Der Sünde Sold ist der Tod. Aber Christus kam, um uns loszukaufen von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Und das wird wiederum dann bildlich dargestellt, dadurch, dass er am Holz hing. Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Aber es ist so zu verstehen, dass er den Fluch der Todesstrafe, die auf uns lastete, auf sich nahm. Somit zur Sünde wurde in diesem Sinne. Somit zum Fluch wurde in diesem Sinne. Weil er jetzt alles das, wessen der Mensch schuldig war, auf sich genommen hat. Sehen Sie sich das ganz persönlich an. Alles das, was sie getan haben in ihrem Leben, was sie immer noch tun in ihrem Leben, was dem Gesetz Gottes, dessen, was Gott uns sagt, widerstrebt und widerspricht, alles das hat Jesus Christus auf sich genommen. Schauen wir uns jetzt einmal Jesaja Kapitel 53 an, wo dieses Thema weiter durchgeführt wird. Jesaja 53 und Vers 6. Da heißt es, wir gingen alle, sie und ich, jeder Mensch, jeder von uns, wir gingen alle in die Irre, wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, kümmerte sich nicht um andere, kümmerte sich ganz besonders nicht um Gott. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Unser aller Sünde. Vers 7. Als er gemartert wurde, da litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Und dann lesen wir auch in Vers 11. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen. Denn er trägt ihre Sünden. Er hat sie auf sich geladen, wenn man das so sagen will. Und in Johannes Kapitel 1 wird das bestätigt von Johannes dem Täufer, als er Jesus Christus beschreibt. Johannes Kapitel 1 und in Vers 29. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Man kann auch sagen, dass der Welt Sünde hinwegträgt. Es geht mir heute ganz besonders darum, den Tod Jesu Christi und sein vergossenes Blut zu beobachten, darzustellen, zu besprechen, herauszuheben und deutlich zu machen. Denn Christus starb für uns alle, indem er und wobei er sein Blut vergoss. Und das ist wichtig zu begreifen, wenn wir uns den Zusammenhang, den Gesamtzusammenhang anschauen. In Hebräer Kapitel 2 und in Vers 9. Hebräer 2 und Vers 9. Den aber, es geht hier um Christus, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, er war ein Mensch geworden, Jesus, den sehen wir durch das Leiden des Todes, gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre. Er musste sterben, um dies empfangen zu können, auf dass er durch Gottes Gnade für alle den Tod schmeckte. Schauen Sie, alle haben gesündigt. Er war willens, für alle zu sterben. Nun, wie wir wissen, einige werden sein Opfer nicht annehmen. Aber potenziell ist er für alle Menschen gestorben. In Epheser Kapitel 5 lesen wir die Verse 1 und 2. Epheser Kapitel 5 und die Verse 1 und 2. So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer. Gott zu einem lieblichen Geruch. Nun, es war kein lieblicher Geruch für Gott, dass Christus starb, der Tod an sich, als er ihn beobachtete vom Himmel aus, wie er durch diese Leiden gehen musste. Aber er blickte auf die Zukunft, wie auch Christus auf die Zukunft blickte. Und es heißt ja, um diese Freude dann zu empfangen oder im Hinblick auf diese zukünftige Freude, war er willens, für uns zu leiden und zu sterben. Denn die Freude besteht darin, dass wir alle das Potenzial haben, teilzuhaben an der Gottfamilie, hineingeboren zu werden in die Gottfamilie, in das Reich Gottes. In Hebräer Kapitel 10 lesen wir die Verse 19 bis 22. Hebräer Kapitel 10 und Vers 19. Da heißt es, weil wir denn nun, Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu, Christus musste sein Blut vergießen, damit das, was hier beschrieben steht, Realität werden konnte. Weil wir denn nun, Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu den Freimut haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in der Fülle des Glaubens, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Schauen Sie, aufgrund des Todes Jesu Christi, aufgrund der Tatsache, dass Jesus willens war, sein Blut für Sie und für mich zu vergießen, können wir Eintritt haben im geistlichen Sinne in den dritten Himmel, vor den Thron Gottes, des Vaters im Himmel treten im Gebet und eine Beziehung aufrechterhalten, die durch Jesus Christus ermöglicht wurde. Denn schauen Sie, Ihre Sünde, meine Sünde hat uns von Gott getrennt. Und durch die Tatsache, dass Christus für uns starb, hat er uns mit Gott erneut versöhnt. Aber deswegen musste Gott der Vater für einen kurzen Augenblick Christus in diesem Sinne verlassen, weil die Sünde nun ihn trennte von dem Vater. Schauen wir uns Epheser Kapitel 2 an. Epheser Kapitel 2 und lesen wir Vers 13. Epheser Kapitel 2 und Vers 13. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart. Ihr waren einst fern von Gott. Die ihr einst fern wart, ihr seid nahe geworden durch das Blut Christi. Durch sein vergossenes Blut. Haben wir jetzt Zutritt zu Gott dem Vater im Himmel. Römer Kapitel 5. Die Verse 9 bis 10. Römer Kapitel 5 und die Verse 9 und 10. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind, oder besser, wie es die Lutherbibel 2009 schreibt, indem wir nun durch sein Blut gerechtfertigt geworden sind. In anderen Worten, die Sünden, die sind uns vergeben worden. Und er fährt fort zu sagen, in Vers 10, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, diese Versöhnung fand statt, weil Christus willens war, für uns zu sterben. Unsere Sünden, die uns getrennt hatten von Gott dem Vater und Jesus Christus, auf sich zu nehmen. Weil wir nun mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren. Bevor Gott uns berief, bevor diese Berufung uns deutlich wurde, waren wir Gottes Feinde. Denn jedes Mal, wenn wir in Sünde leben, wenn wir uns abwenden von Gott, dann zeigen wir uns nicht als ein Freund Gottes, sondern eben als ein Feind. Aber Christus starb für uns, als wir noch Feinde waren. Er sagt, um wie viel mehr werden wir selig werden, gerettet werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Schauen Sie, Christus muss in uns leben. Er muss in uns leben durch den Heiligen Geist. Und den Heiligen Geist können Sie nur auf eine einzige Art und Weise erhalten. Wir haben eine andere Broschüre veröffentlicht über die Taufe. Und die sollten Sie unbedingt lesen. Viele haben den falschen Gedanken, leben in dem Irrtum, dass sie bereits den Heiligen Geist in sich hätten und haben ihn nicht. Es ist für sie ausgesprochen wichtig, lebensnotwendig zu wissen, wie man den Heiligen Geist erhalten kann und ob sie den Heiligen Geist wirklich bereits schon in sich haben. Christus muss in uns leben. Dadurch werden wir letztendlich das ewige Leben erlangen. Aber zunächst einmal war sein Tod notwendig, damit dieser Prozess überhaupt erst in Gang kommen konnte. Schauen wir uns einmal Kolosser Kapitel 1 an. Kolosser Kapitel 1 und die Verse 21 und 22. Auch euch, die ihr einst Fremde wart und feindlich gesinnt in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch seinen sterblichen Leib, durch seinen Tod, auf dass er euch heilig und makellos und untadelig vor sein Angesicht stelle. Das ist der Prozess, darauf läuft es hinaus. Aber schauen Sie die Bedingung hier, wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest, und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel, und sein Diener bin ich, Paulus, geworden. Auch die Tatsache, dass sie das Opfer Jesu Christi für sich annehmen, dass sie begreifen, dass Christus für sie gestorben ist, damit ihnen ihre Sünden erlassen werden können, damit sie versöhnt werden können mit Gott dem Vater, sodass sie eine enge Beziehung mit Gott dem Vater haben können, alles dies, das dann dazu führt natürlich, sie bereuen ihre Sünden, lassen sich dann taufen, erhalten den Heiligen Geist. Alles dies wird ihnen nichts nützen, wenn sie dann doch wieder abfallen von diesem Weg. Sie müssen dabei bleiben. Sie müssen fortschreiten. Sie müssen vollkommen werden, wie Gott der Vater im Himmel vollkommen ist. Aber schauen Sie, sein Tod, sein vergossenes Blut, bringt uns Vergebung unserer Sünden, nimmt die Todesstrafe weg von uns, die wir uns verdient haben, dadurch, dass wir gesündigt haben. In Epheser Kapitel 1 und Vers 7. Epheser Kapitel 1 und Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Wir hatten bereits mehrfach gelesen, Gott hat uns erlöst, Christus hat uns erlöst. Was bedeutet das jetzt genau? In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Wir sind erlöst worden von den Sünden, von der Strafe des Todes aufgrund der Sünde, die über uns schwebte. Und es geschah nach dem Reichtum seiner Gnade. In Römer Kapitel 3 wird das Gleiche wiederholt. Römer Kapitel 3 und Vers 25. Den hat Gott für den Glauben hingestellt, es heißt hier zur Sühne, in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden. Nun, zunächst einmal wird hier gesagt, Gott hat Christus hingestellt zur Sühne in seinem Blut. Die Lutherbibel 2009 schreibt zum Sühnopfer in seinem Blut. Die Elberfelder Bibel schreibt zum Sühneort. Und es ist interessant, dass dieses Wort das gleiche ist, das man auch in Hebräer Kapitel 9 und Vers 5 findet. Und hier wird folgende Parallelität angezeigt. Hebräer Kapitel 9 und Vers 5. Es wird hier nicht mit Sühneort übersetzt. In anderen Bibelstellen schon, aber hier in der revidierten Lutherbibel 2017 heißt es, oben darüber aber waren die Cherubim der Herrlichkeit, die überschatteten den Gnadenthron. Den Gnadenthron. Und von diesen Dingen ist jetzt nicht im Einzelnen zu reden, schreibt er hier. Aber in der Anmerkung heißt es, im Alten Testament geht es hier um die Stiftshütte. Und es geht hier um die Deckplatte der Bundeslade. Schauen Sie, das war der Ort, wo Gott sich Mose offenbarte. Dadurch wurde jetzt Vergebung erlangt, zumindest eine damalige Vergebung für das Volk, dass sie eine weitere Beziehung in physischer Hinsicht mit Gott haben konnten. Aber Christus ist das letztendliche Sühnopfer, der letztendliche Ort des Gnadentodes, wenn man das so sehen will, der uns Vergebung ermöglicht. Aber es geht ja auch hier darum, dass es heißt, er wurde zur Sühne hingestellt in seinem Blut, in dem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden. Und wie wir sehen werden, wenn wir heute sündigen, wird uns gleichwohl immer noch vergeben werden, wenn wir bereuen. Was hier zum Ausdruck kommt, ist unter anderem auch die Idee, man kann nicht im Voraus bereits seine Sünden vergeben bekommen, noch bevor man sie begangen hat. Also man geht zu Gott und sagt, okay, ich werde das und das jetzt tun, vergib mir schon mal im Voraus dafür, dass ich das tun werde, obwohl ich weiß, dass es Sünde ist. Das ist damit gemeint. Sie können nicht einen Freibrief zur Sünde erhalten, indem sie sagen, ja, Christus ist für mich gestorben, sein Blut ist für mich vergossen worden, von daher bin ich jetzt frei zu sündigen, wenn ich nur dann irgendwann mal bereue. Oder man kann vorher bereits schon die Sünde erlassen. Das ist hauptsächlich der springende Punkt hier, was hier gesagt werden will und soll. In Hebräer Kapitel 9, Hebräer Kapitel 9 lesen wir die Verse 12 bis 15. Hebräer Kapitel 9 und Vers 12. Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut. Ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, so dass sie leiblich rein sind, nur darum ging es, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer, ohne Fehl, durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott. Selbst unser Gewissen wird durch das Blut Christi, der für uns gestorben ist, gereinigt, weil wir nicht mehr sündigen, bemühen, uns nicht in Sünde zu befinden, wenn wir sündigen, kontinuierlich durch Reue Vergebung erlangen können, und dann haben wir auch kein schlechtes Gewissen mehr. Gott wird uns dann eben auch von dem bösen Gewissen reinigen. Denn wir haben ja nun Vergebung erlangt, weil wir eben nicht mehr sündigen wollen. Wir lesen Offenbarung Kapitel 1 und Vers 6. Offenbarung Kapitel 1 und Vers 6. Er hat uns zu einem Königreich gemacht, zu Priestern vor Gott und seinem Vater, und dem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Aber wieso hat er uns zu einem Königreich gemacht? Nun lesen wir Vers 5. Da heißt es, hier kommt das Zeugnis von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten, der Fürst, der König auf Erden, ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut. Immer und immer wieder wird dies deutlich. Christus ist für sie gestorben, musste für sie sterben, musste für mich sterben, damit wir leben können, damit wir Erlösung haben können von unseren Sünden. Er musste sein Blut für uns vergießen. In 1. Petrus Kapitel 1. 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 18 und 19. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid, von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Schauen Sie, das ist sehr wichtig zu verstehen. Es geht um das teure Blut Jesu Christi. Das war so teuer, so, ich möchte sagen, mit einer solchen Bedeutung versehen, wenn man das jetzt physisch ausdrücken wollte, alle Schätze dieser Welt, alles das, was an Gold und Silber und Edelsteinen und was nicht alles existiert, alles das hätte in keinster Weise bezahlen können, was Christus für sie und mich getan hat, sein Blut zu vergießen. Das war so viel wertvoller, so viel teurer als alles, was es gibt. Und er war das unbefleckte Lamm, das unbefleckte Lamm, das Lamm, das niemals in irgendeiner Form gesündigt hat. Es war ohne Fehl, wie wir gelesen hatten. Nun, das geht natürlich zurück auf das Passahlamm im Alten Testament. In 2. Mose Kapitel 12. In 2. Mose Kapitel 12 und lesen wir die Verse 3 bis 7. Denn Sie erkennen Sie ja oder Sie können sich ja daran erinnern, dass im Alten Testament der Todesengel durch Ägypten ging und wenn man immer das Blut des Lammes an den Türpfosten sah, da ging der Engel daran vorbei und die Menschen, die dann im Hause waren, die überlebten in physischer Hinsicht. In 2. Mose 12 und Vers 3, da lesen wir, sagt der ganzen Gemeinde Israel, am 10. Tag dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Wenn aber in einem Hause für ein Lamm zu wenige sind, so nehme er es mit seinen Nachbarn, der seinem Hause am nächsten wohnt, bis es so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist. Ein männliches Tier, ein Jahr alt. Und von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen und sollt es verwahren bis zum 14. Tage des Monats. Und da soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und den Türsturz damit bestreichen an den Häusern, in denen sie es essen. Und dann wird weiter gesagt in Vers 12, denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh und will Strafgericht halten über Götter, alle Götter der Ägypter, ich bin der Herr. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, da will ich an euch vorübergehen und die Plage soll euch nicht widerfahren und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Es geht hier um das Passahlamm. Nun schauen Sie, das ist natürlich ganz klar und deutlich ein Vorläufer für das Lamm Gottes, Jesus Christus, der dann für uns gestorben ist, um die Sünden der Welt wegzunehmen, sodass wir den ewigen Tod nicht erleiden müssen. Hier ging es lediglich um den physischen Tod. Aber interessant ist schon, dass das Lamm verwahrt werden musste für eine gewisse Zeit. Man wurde dann sehr an dieses Tier, man hat sich daran gewöhnt irgendwie. Es war dann schwieriger, dieses Tier dann zu töten. Es gibt eine interessante Stelle, die können Sie sich nachher durchlesen, in 2. Samuel Kapitel 12, da wird ein Gleichnis gebraucht, dem David gegenüber, der natürlich diesen Ehebruch betrieb mit Bathsheba und dann auch noch dazu mitwirkte und mehr oder weniger befahl, dass der Ehemann von Bathsheba getötet wurde. Und der Prophet kam zu ihm und sagte, gibt dieses Gleichnis von dem reichen Mann. Und er hatte sehr viele, viele Schafe. Und dann nimmt er das einzige Schaf, das ein Armer hat, nimmt das weg von ihm, um es dann einem Gast vorzusetzen und zu schlachten. Und man sieht diese enge Beziehung, wie das hier beschrieben wird, mit diesem Armen, der dieses Lamm sehr lieb gewonnen hatte und mit ihm alles so tat. Und hier wird eine ähnliche Parallele aufgezeigt. Dieses Lamm, das wurde den Menschen natürlich sehr lieb. Und dann mussten sie es schlachten. Sehen wir die Parallele mit Christus und Gott dem Vater. Gott der Vater aber will uns seinen eigenen Sohn hinzugeben. Für sie und für mich. Damit wir Leben haben können. Aber diese enge Beziehung, die bestand, immer schon bestanden hat, zwischen Gott dem Vater und Jesus Christus, meinen wir nicht, dass der Vater nicht auch ein sehr großes Opfer dadurch gebracht hat. Es heißt ja, er hat die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit wir alle nicht sterben müssen, vernichtet werden müssen, verderben müssen, sondern das ewige Leben haben können, wenn wir dieses Opfer annehmen. Aber ich möchte auf diese intime, enge Beziehung hier eingehen. Manchmal sündigen wir, denken gar nicht vielleicht großartig daran, was das bedeutet. Jedes Mal, wenn wir sündigen, erinnern wir Gott, den Vater und Jesus Christus an dieses Opfer, das sie gebracht haben für sie und für mich. Die Tränen, die vergossen worden sind, auch von denen, die Christus folgten, die ihn dann am Kreuz hängen sahen, bis er dann durch den Soldaten umgebracht wurde, indem dass er einen Speer in seine Seite stieß und Blut und Wasser kam heraus, wie es heißt. Es sind schon wichtige Gesichtspunkte hier, die ich heute mit Ihnen besprechen möchte, weil ich will Ihnen klar machen, was Christus für Sie alles getan hat. Und ich könnte auch über seinen gebrochenen Leib sprechen und auch die Fußwaschung. Alles dies hat sehr tiefe Bedeutung. Aber es geht mir heute um das Blut, das Christus für Sie und für mich vergossen hat. Offenbarung Kapitel 5 und Vers 9. Offenbarung Kapitel 5 und Vers 9. Die Engel hier, die sangen ein neues Lied. Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet, wie das Lamm geschlachtet wurde. Du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft. Und zwar aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und dann Vers 10, und du hast sie unserem Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht. Oder das ist der Prozess, aber in Gottes Augen ist es bereits geschehen. Und sie werden herrschen im Himmel. Sie werden herrschen auf Erden. Auch das ist eine Lehre, die die meisten Menschen in keinster Weise begreifen. Sie werden herrschen auf Erden. Christus wird das Reich Gottes hier auf Erden errichten, wenn er zurückkommt. Wir werden mit ihm, unter ihm, auf Erden herrschen, während des Millenniums und während des großen weißen Throngerichts. Und dann auch natürlich während der dritten Auferstehung, die noch kommen wird für diejenigen, die unvergebbare Sünde begangen haben. Aber er hat uns erkauft mit seinem Blut. Er hat mit seinem Blut für uns bezahlt. Wir sind sein Eigentum geworden. Apostelgeschichte 20, Vers 28, wir gehören uns gar nicht mehr selbst. Wenn wir meinen, wir gehörten uns noch selbst, haben wir nicht begriffen, worum es eigentlich geht. Und wenn wir meinen, wir könnten unseren eigenen Willen durchsetzen, der nicht dem Willen Gottes entspricht, dann haben wir nicht begriffen, warum Christus für uns gestorben ist, dass er uns gekauft hat. In Apostelgeschichte 20, Vers 28, da sagt Paulus, zu den Predigern hier. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen oder zu Ältesten, zu Predigern, zu weiden, zu lenken, zu führen, zu leiten, die Gemeinde Gottes, alle die, die im Leib Christi sind, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Durch sein eigenes Blut. Schauen wir uns hierzu als Parallelstelle 1. Korinther, Kapitel 6 an. 1. Korinther, Kapitel 6. Und lesen wir Vers 20, wo es heißt, denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Das ist unsere Verantwortung, denn wir sind teuer erkauft worden mit dem teuren Blut von Jesus Christus. Ein bisschen später heißt es dann in Kapitel 7, in Vers 23, 1. Korinther, ihr seid teuer erkauft, warum werdet nicht der Menschen Knechte? Schauen Sie, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn es darum geht, dass wir jetzt ein Knecht des Menschen werden wollen, weil wir dem Menschen mehr gehorchen wollen als Gott, dann sind wir nicht mehr die Freunde Gottes. Dann lehnen wir es ab, dass Christus für uns gestorben ist, dass wir durch sein Blut erkauft worden sind, zu seinem Eigentum gemacht worden sind, sodass er über uns bestimmen kann, wie wir zu leben haben. In Matthäus Kapitel 20 lesen wir die Verse 28, oder lesen wir Vers 28, Matthäus Kapitel 20 und Vers 28. Er sagt hier, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern der Menschensohn ist gekommen, dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Das Wort Lösegeld ist sehr, sehr interessant, denn wir sind alle eigentlich Menschen geworden, die Satan entführt hat, die Satan gekidnappt hat. Und wenn man entführt wird, vielfach sind die Erpresser, die Entführer dann dabei und wollen ein Lösegeld verlangen. Christus hat sein Leben dahingegeben, in diesem Sinne als ein Lösegeld für uns. Wir sind losgemacht worden, losgelöst worden von der Sünde, über die Satan Gewalt hat. Wir sind nicht mehr länger unter der Herrschaft von Satan, dem Teufel. Wenn wir zurückkehren zur Offenbarung, Kapitel 7, da lesen wir Vers 14. Offenbarung, Kapitel 7 und Vers 14. Hier gibt es Menschen, die nicht zunächst einmal von Gott beschützt werden, wenn die große Trübsal beginnt. Darüber hatten wir ja in den beiden letzten Predigten gesprochen. Sie werden durch die große Trübsal gehen müssen, aber dann werden sie zur Besinnung kommen. Sie werden bereuen. Und es heißt, und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es, wer diese große Schar ist. Und er sprach zu mir, diese sind's, die aus der großen Trübsal kommen. Und sie haben ihre Kleider gewaschen und haben sie hell gemacht im Blut des Lammes. Sie haben ihre Kleider, die beschmutzt waren, gewaschen im Blut des Lammes. Nun, das ist natürlich figurativ zu sehen. Wenn sie ihre Kleider im Blut eines Geschöpfes waschen, dann werden die keineswegs sauber. Es geht aber darum, dass das Blut des Lammes den Dreck, den Schmutz von uns wegwäscht und uns eben reinigt. Mit anderen Worten, wir werden kontinuierlich gereinigt. Dieser Reinigungsprozess findet kontinuierlich statt in 1. Johannes Kapitel 1. 1. Johannes Kapitel 1 und lesen wir Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Das gilt für uns heute. Wenn wir sündigen, wenn wir die Sünde erkennen, wenn wir sie bereuen, wenn wir Gott um Vergebung bitten, wenn wir uns abkehren von der Sünde, wenn wir uns abwenden und die Sünde lassen, wird Gott uns vergeben. Und die Vergebung erfolgt dadurch, dass man sich erinnert, dass Gott, der Vater, sich erinnert, dass Jesus Christus sich erinnert, dass wir uns erinnern an sein vergossenes Blut. Und aufgrund seines vergossenen Blutes können wir rein werden von der Sünde und von der Todesstrafe, die über uns lastet, weil wir gesündigt haben. Und das muss ein kontinuierlicher Vorgang sein, weil wir alle nach wie vor immer noch hin und wieder sündigen. In Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und dann reinigt er uns von aller Ungerechtigkeit. Immer und immer wieder wird das Opfer Jesu Christi in Anspruch genommen werden müssen. Es ist zwar ein Opfer nur, natürlich, aber es hat fortgehende Bedeutung und fortgehende Wirkung. Und so lesen wir auch in Offenbarung Kapitel 12 und in Vers 11. Offenbarung Kapitel 12 und Vers 11. Sie haben ihn überwunden, Satan, den Teufel, durch des Lammes Blut, immer sich daran erinnernd. Ja, ich habe gesündigt, ich bin schuldig geworden vor Gott. Aber ich kann mich an das Opfer Jesu Christi wenden, ich kann mich an Gott, den Vater, wenden und ihn bitten, mir zu vergeben aufgrund des Opfers Jesu Christi, der für mich gestorben ist, der sein Blut für mich vergossen hat, sodass ich Vergebung erlangen kann von meinen Sünden und von der Bestrafung, die natürlich ich jetzt über mich gebracht habe. Sie haben überwunden durch des Lammes Blut, und dann durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Auch dazu kann es kommen, wenn wir keine Kompromisse schließen mit der Wahrheit und Gott mehr gehorchen als den Menschen in Konfliktsituationen. Und wie ich eben sagte, er hat uns losgekauft, er hat das Lösegeld bezahlt, wenn man so will. Und das hat auch mit Satan etwas zu tun, der uns gekidnappt hat, der die gesamte Welt gefangen hält. Und der durch diejenigen, durch die er wirken kann, uns Schwierigkeiten macht. Selbst sogar, was die wahre Anbetung Gottes angeht, versucht auch das zu verhindern. In Hebräer Kapitel 2, die Verse 14 und 15. Hebräer 2, Vers 14. Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat er gleichermaßen daran Anteil. Er wurde auch ein Mensch aus Fleisch und Blut, auf dass er durch den Tod die Macht nehme dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel. Wieso hat er Gewalt? Nun, weil er uns dazu bringt, zu sündigen. Und der Sünde sold ist der Tod. Und sie erlöste, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Knechte der Sünde, Knechte des Teufels. Das zu tun, wozu der Teufel sie inspirierte, anleitete. Aber Christus ist für uns gestorben, er hat sein Blut für uns vergossen, er hat uns erlöst, er hat das Lösegeld bezahlt. Wir sind nicht mehr unter der Macht und Herrschaft des Teufels, wir sind unter der Macht und der Herrschaft Gottes. Also, dass wir auch keinerlei Sorge und Furcht mehr haben müssen vor dem Tod, weil wir wissen, Christus ist da, wenn wir sündigen, wenn wir schwach werden, er ist da, uns zu vergeben. Gott, der Vater, ist da, uns zu vergeben. Warum? Weil er dieses herrliche, teure, unbezahlbare Opfer für sie und für mich erbracht hat. Christus starb für uns, sodass wir für unsere Sünden nicht sterben müssen. Er nahm unsere Strafe auf sich. Aber warum musste das geschehen? Warum, wie man vielleicht denken könnte, warum ist alles das so kompliziert? Hätte Gott nicht einen anderen Weg herausfinden können, um uns zum Heil zu führen? Warum musste es wirklich dazu kommen, dass Christus sterben musste, damit wir Vergebung der Sünde erlangen können? Nun, Gott ist kompromisslos. Er hat klar und deutlich seine Gesetze erlassen. Er hat klar und deutlich von Anfang an festgestellt, wir sündigen, wir sterben. Es musste einen Weg geben, um diesen Tod, den wir uns verdient haben, dadurch, dass wir gesündigt haben, von uns abwälzen zu können. Es musste einen Weg geben. Aber schauen Sie, wichtig ist zunächst einmal, dass wir in Hebräer Kapitel 9 und Vers 22 Folgendes lesen. Es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz und ohne dass Blut ausgegossen wird, geschieht keine Vergebung. Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Blutvergießen ist notwendig. Im Alten Testament war es das Blut von Tieren, die dann dazu geführt haben, dass es zu einer in Anführungszeichen Vergebung kam. Aber diese Vergebung hatte damit zu tun, dass man eine physische Beziehung weiterhaben konnte mit Gott dem Vater. Tiere, wie wir gleich sehen werden, haben in keinster Weise, oder Tieropfer, in keinster Weise zur geistlichen Sündenvergebung beitragen können. Das war unmöglich. Das war auch nie die Absicht gewesen. Aber ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Und so lesen wir in 3. Mose, Kapitel 17, 3. Mose 17, und lesen wir Vers 11, wo das erneut klargestellt wird. Des Leibes Leben ist im Blut, und ich habe es euch für den Altar gegeben, dass ihr damit entsühnt werdet, denn das Blut wirkt Entsühnung, weil das Leben in ihm ist. Das Blut wirkt Entsühnung. Ohne Blutvergießen keine Entsühnung, keine Vergebung. So, Blut musste vergossen werden. Nun, Tieropfer waren nicht ausreichend, konnten in keinster Weise ausreichend sein. Hebräer Kapitel 10 und Vers 4. Es ist unmöglich, sagt Paulus hier, durch das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. Das ist unmöglich. Das war auch nie deren Verantwortung, deren Ziel und Zweck. Vers 11. Jeder Priester steht Tag für Tag da und versieht seinen Dienst und bringt oftmals die gleichen Opfer dar, die doch niemals die Sünden wegnehmen können. Also Tieropfer können keine Sündenvergebung erlangen und bewirken. Durch Tieropfer können unsere Sünden nicht weggenommen werden. Die Todesstrafe ist nach wie vor auf unseren Häuptern. Egal wie viele Tieropfer wir erbringen könnten, wollten. Aber schauen Sie, einen sündenlosen Menschen, außer Jesus Christus, hat es auch nie gegeben. Wir hatten das bereits gesehen. Ich möchte kurz noch auf zwei weitere Stellen hinweisen. Es gibt keinen Menschen, außer Jesus Christus, der sündenlos in seinem Leben geblieben wäre. Und jede Sünde für sich alleine bewirkt bereits schon den Tod. Und ohne die Gnade Gottes, die Sündenvergebung, würden wir sterben. Und zwar den ewigen Tod. In Prediger Kapitel 7 und Vers 20, das sagt der König Salomo. Er sagt, es ist kein Mensch so gerecht auf Erden, dass er nur Gutes tue und nicht sündige. Es gibt da keinen. Mit der Ausnahme, wie ich sagte, von Jesus Christus. Und er sagt das Gleiche noch einmal, der Salomo, in 1. Könige, Kapitel 8 und Vers 46. Und wie ich sagte, Salomo, mit der Ausnahme von Jesus Christus, war der weiseste Mann auf Erden. Und was sagt er da? In 1. Könige 8 und Vers 46, wenn sie an dir sündigen werden, denn es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt. Und dann fährt er fort mit weiteren Ausführungen hier. Also es gibt keinen Menschen, der sündenlos gewesen wäre in seinem Leben, der nicht gesündigt hat. Und somit kann dann also auch der Tod eines anderen Menschen nicht bewirken, dass entweder die Sünde für den anderen weggenommen wird oder auch die Sünde für sich selbst. Weil wir ja alle gesündigt haben. In Sprüche, Kapitel 20 und Vers 9 wird das auch klar gemacht. In Sprüche 20 und in Vers 9. Wer kann sagen, ich habe mein Herz geläutert und bin rein von meiner Sünde? Niemand kann das sagen. Ich kann das nicht sagen. Oh, ich habe mein Herz gereinigt. Ich habe aufgrund meines Wirkens die Sünde aus meinem Leben weggeschafft. Nun, mein Wirken besteht darin, dass ich mich an Jesus Christus wende. Aber es geht hier unabhängig davon. Und er sagt hier, das kann keiner sagen. Und in Psalm Kapitel 49, in Psalm 49, und lesen wir die Verse 8 und 9. Psalm 49 und Vers 8. Kann doch keiner einen anderen auslösen oder für ihn an Gott ein Sühnegeld geben? Denn es kostet zu viel, ihr Leben auszulösen. Er muss davon abstehen ewiglich. Ich kann nicht ihr Leben auslösen. Mit anderen Worten, ich kann nicht zu Gott sagen, okay, ich bin jetzt ein sündenloser Mensch, nimm meine Sündlosigkeit und übertrage sie auf diesen anderen Menschen und befreie ihn jetzt aufgrund von meiner Sündlosigkeit, seiner Sünde. Aus zwei Gründen geht es schon nicht. Zunächst einmal bin ich kein sündenloser Mensch. Und so dann geht das ja auch sowieso schon mal gar nicht. Man kann nicht von einer Gerechtigkeit auf die andere Gerechtigkeit die übertragen. Gott sagt das immer und immer wieder. Er spricht von den gerechten Menschen. Er erwähnt die und sagt, ja, aber das gilt jetzt nicht für eure Kinder, wenn die ungerecht leben. Schauen Sie, es ist eine individuelle Situation. Und es geht sogar noch weiter. Wenn wir uns Micha Kapitel 6 anschauen, da wird ja auch die Frage gestellt, ja, was kann ich tun? Was kann ich tun, um mich von Sünde zu befreien? Auf mich gestellt. Und hier finden wir eine sehr interessante Aussage. Micha Kapitel 6 und Vers 6. Womit soll ich mich dem Herrn nahen? Mich beugen vor dem Gott in der Höhe? Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen, mit einjährigen Kälbern? Wird wohl der Herr gefallen haben an vieltausend Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben? Meines Leibes Frucht für meine Sünde? Würde Gott das akzeptieren? Natürlich nicht. Es gab keinen anderen Weg als den Tod Jesu Christi, um unsere Sündenvergebung bewirken zu können. Nur Christus konnte es tun. Warum war sein Leben so viel wertvoller als das Leben aller Menschen zusammengenommen? Nun, er war der Schöpfer des Menschen. Gott, der Vater, hat alles durch Jesus Christus erschaffen. Jesus Christus hat den Menschen erschaffen. Der Mensch war von vornherein schon sein Eigentum, nur der Mensch hat sich abgewandt von Gott, dem Vater und Jesus Christus. Und dann war es so, dass Jesus Christus Gott war, zu einem Menschen wurde. Von daher war natürlich sein Leben weitaus mehr wert als das Leben aller Menschen zusammengenommen, auch von der Warte her gesehen. Und deswegen war sein Tod notwendig, aber auch total ausreichend, um die Vergebung aller Menschen herbeizuführen. In Hebräer Kapitel 9, und Vers 24. Hebräer 9, Vers 24. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes für uns, für Sie. Auch nicht, um sich oftmals zu opfern, wie der Hohepriester alle Jahre mit fremdem Blut in das Heiligtum geht, sondern sonst hätte er oft leiden müssen vom Anfang der Welt an. Nun aber, am Ende der Zeiten ist er ein für allemal erschienen, um durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen, nicht aller, denn einige werden sich weigern, sein Opfer anzunehmen. Potenziell ist er für alle gestorben. Aber die meisten, gehe ich davon aus, werden letztendlich sein Opfer annehmen. Zum zweiten Mal erscheint er nicht zur Sünde wegen und nicht der Sünde wegen, sondern zur Rettung derer, die ihn erwarten. Wenn er zurückkommt, dann wird er uns, die wir noch leben, zu Geistwesen verwandeln und wenn wir gestorben sind, auferwecken zu ewigem Leben. Aber er ist einmal gestorben. Er hat einmal dieses Opfer erbracht. Er bringt es nicht jedes Mal, wenn man im sogenannten Abendmahl oder in Kommunion Brot und Wein zu sich nimmt und man meint, die verwandeln sich dann in Blut und Leib Jesu Christi. Da würde man jedes Mal, wenn man das zu sich nimmt, ein Opfer entgegennehmen. Nein, das ist symbolisch zu sehen, natürlich. Lesen wir auch Kapitel 10, Hebräer 10 und Vers 10. Nach diesem Willen sind wir geheiligt, ein für allemal, durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Nun, wir werden dadurch geheiligt, dass wir weiter in dieser engen Beziehung zu Gott verbleiben. Und lesen wir auch in Vers 14, denn mit einem einzigen Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Es bedarf nicht mehrere Opfer, wie die damaligen physischen Hohenpriester Jahr für Jahr Opfer erbringen mussten, vielfach sogar mehr nur als Jahr für Jahr. In Hebräer Kapitel 13 und Vers 12. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige, durch sein eigenes Blut gelitten draußen vor dem Tor. Immer und immer wieder wird uns deutlich gemacht und gezeigt, dass Christus einmal gestorben ist, aber auch einmal sterben musste. Und dass sein Opfer so viel wertvoller ist, dieses teure Blut Jesu Christi, das er für sie und für mich vergossen hat, so viel wertvoller als das Blut, sagen wir einmal, aller Menschen zusammengenommen. So, wie lange war bereits schon die Tatsache klar, wie lange stand es bereits fest, dass Jesus Christus für die Menschheit sterben würde? Kam das so ganz plötzlich, so ganz unerwartet für Gott, den Vater und Jesus Christus, dass sie gesagt haben, oh, jetzt ist was Dummes passiert, jetzt müssen wir mal einen Weg finden, damit wir die Sünde der Menschen jetzt irgendwo vergeben können. In Offenbarung Kapitel 13 und Vers 8. Offenbarung 13, Vers 8, da lesen wir zunächst einmal wiederum in der revidierten Lutherbibel 2017. Es geht hier um das Tier, das noch kommen wird. Und da möchte ich gleich etwas noch dazu sagen. Das Tier, das ist ein Mensch mit sehr interessanten Fähigkeiten, aber letztendlich ist es Satan, der dieses Tier, diesen Menschen hochbringen wird, sich manifestieren lassen wird, ein charismatischer, politischer, militärischer Führer mit deutschem oder österreichischem Hintergrund. Und wir lesen ja auch, dass es eine Zahl gibt, die man berechnen kann und soll, wenn die Zeit gekommen ist, die Zahl 666, man nimmt die Zahlenwerte und die ergeben dann diese Ziffern. Ich habe dann in einer der letzten Predigten gesagt, dass ich eine solche Berechnung angestellt habe, aber nicht kundtun werde, um wen es sich hierbei handelt. Und sie sollen mir auch gar keine Fragen stellen. Und dann, viele haben doch mir Fragen gestellt und andere haben mir geschrieben und gesagt, ja, ich habe jetzt den und den herausgefunden, ist es der? Ich habe die Bemerkung gemacht damals, um Ihnen deutlich zu machen, wie nahe wir an der Wiederkunft Jesu Christi sind. Das war an sich meine Motivation. Es ging mir nicht darum, Sie jetzt dazu zu motivieren, da jetzt Stunden dafür zu verbringen, um vielleicht für sich jetzt herauszufinden, wer das Tier sein könnte. Wenn wir es wissen, werden wir es Ihnen sagen. Haben Sie die Geduld, bis dahin zu warten und haben Sie jetzt nicht falsche Prioritäten. Es geht jetzt nicht darum, dass man jetzt Stunden verbringt, um da jetzt vielleicht herausfinden zu wollen, wer das Tier ist, anhand von 666. Nein, es geht darum, dass wir uns konzentrieren auf das, was Jesus Christus getan hat, gerade auch jetzt in dieser Zeit, was er für Sie tut, was Sie dann im Hinblick auf seinen Opfertod zu tun haben. Und die Frage, wer das Tier ist, ist da eigentlich relativ unerheblich und unwichtig. in diesem Zusammenhang. Das wollte ich kurz hier mitteilen, denn es ist wirklich wichtig, dass wir uns die Prioritäten richtig setzen. In Offenbarung 13 und Vers 8, da heißt es, und alle, die auf Erden wohnen, die werden ihn anbeten, also dieses Tier, was noch kommen wird, was sich noch manifestieren wird, alle, deren Namen nicht von Anfang der Welt an geschrieben stehen, in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. So übersetzt es hier die Revidierte Lutherbibel 2017. Die Elberfelder Bibel schreibt, dessen Namen nicht geschrieben ist im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Da kann also die Grundlegung der Welt sich nach dieser Übersetzung auf das Buch des Lammes beziehen, das geschlachtet ist seit Grundlegung der Welt. Die Lutherbibel 2009 übersetzt es wie folgt. Die bringt da zwar Kommas rein, die nicht dahin gehören, denn im Griechischen gab es ja keine Kommas. Wenn ich das jetzt ohne Komma lese, dann hört sich das wie folgt an. Deren Namen nicht geschrieben sind im Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist von Grundlegung der Welt an. Da wird's deutlich. Das Lamm ist geschlachtet worden von Grundlegung der Welt an. In 1. Petrus wird dies bestätigt. 1. Petrus Kapitel 1 und in Vers 20. Da heißt es, er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Weltgrund gelegt war. Ehe der Weltgrund gelegt war. Aber offenbar am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, sodass ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Und Vers 19 sprach von dem teuren Blut Jesu Christi, das vergossen worden ist. Dieser Plan bestand noch bevor es Menschen gab. Dieser Plan bestand noch bevor Adam und Eva sündigten. Schauen Sie dieses gewaltige Opfer an, das Gott der Vater und Jesus Christus für Sie erbracht haben. Ich habe das oft gesagt. Wenn Sie der einzige Mensch auf Erden wären, Jesus Christus wäre gleichwohl für Sie gestorben. Sehen Sie das ganz persönlich an. Und machen Sie sich auch klar, was das für eine Verantwortung und Bedeutung für Sie persönlich hat. Im Hinblick auf dieses gewaltige Opfer. Ich möchte Ihnen noch eine weitere Stelle in der Beziehung, in diesem Zusammenhang mitgeben, und zwar in 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 1 bis 2. Und ich möchte das jetzt aus der Lutherbibel 2009 vorlesen. Und das wird hier wie folgt zum Ausdruck gebracht. Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremden in der Zerstreuung, erwählt gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Schauen Sie, Sie, wenn Sie heute berufen sind, wurden erwählt gemäß der Vorsehung Gottes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Mit anderen Worten, Christus würde für Sie sterben. Das war von vornherein klar. Es heißt, dass Sie bereits auch erwählt wurden, dass Sie vorherbestimmt waren, jetzt in dieser Zeit berufen zu werden. Und zwar gab es diese Vorherbestimmung noch bevor es überhaupt Zeit gab. Noch bevor es überhaupt zur Gründung der physischen Erde kam. Können sich diese gewaltigen Opferaspekte überhaupt vergegenwärtigen? Und was das für eine Bedeutung hat für uns heute? Und so stellen wir uns die Frage zum Abschluss. Sind wir bereit? Sind wir bereit? Sind wir wirklich bereit, das teure Blut Jesu Christi für uns und für unser Leben anzunehmen? Schauen Sie in Johannes Kapitel 6 und in Vers 53. Johannes 6 und Vers 53. Da sagt Christus, Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht esst das Fleisch des Menschensohnes und trinkt sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Nun, ein Wort der Warnung. Wir begehen demnächst als getaufte Mitglieder der wahren Kirche Gottes das Passa. Das ist ein einjähriges Ereignis, wenn wir Wein und etwas ungesäuertes Brot zu uns nehmen, ein bisschen Wein, als Symbolik für den gebrochenen Leib, das vergossene Blut von Jesus Christus. Aber wir sollen es in Gott wohlgefälliger und würdiger Weise nehmen. Und nur wenn wir getaufte Mitglieder sind, die wir den Heiligen Geist in uns haben, sollten wir an dieser Vorrichtung teilnehmen. Wir sollten auch nicht das Abendmahl nehmen, so einmal in der Woche, oder die Kommunion. Das ist nicht das, was Gott uns hier vorschreibt. Das Passa war ein jährliches Ereignis. In 1. Korinther, Kapitel 10. Da lesen wir in Vers 16. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist ja nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi. Und das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi. Aber schauen Sie, es geht um die Gemeinschaft, die wir haben müssen mit Christus. Und als getaufte Mitglieder des Leibes Christi müssen wir das Passa einmal im Jahr zu uns nehmen. Aber wir sollen es in würdiger Weise tun. In Kapitel 11 und in Vers 26, da lesen wir, 1. Korinther 11, Vers 26, denn so oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Leib und von diesem Kelch trinkt, da verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Erinnern wir uns daran, dass Christus für uns gestorben ist, dass er sein Blut für uns vergossen hat. Wir verkündigen auf jährlicher Basis seinen Tod, sein vergossenes Blut, warten auf seine Wiederkunft. Und er sagt dann aber in Vers 27, wer also unwürdig, in unwürdiger Weise von dem Brot isst oder von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Blut und am Leib des Herrn. Und der Herr, der Mensch, prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Aber es geht darum, sie müssen geistlich gesehen beschnitten sein. Im Alten Testament durfte niemand am Passa teilnehmen, der nicht physisch beschnitten war. Heute geht es nicht um die physische Beschneidung, aber es geht um die geistliche Beschneidung. Und man wird dadurch geistlich beschnitten, dass man den Heiligen Geist erhält. Also machen Sie den Fehler bitte nicht, dass Sie meinen, oh, ich werde jetzt da, wenn das Passa jetzt gehalten wird, dann auch an diesen Ritualen teilnehmen. Das weiß ich gar nicht, ich mache das zu Hause oder wo immer, ich gehe vielleicht zu anderen. Wenn Sie nicht getauft sind, tun Sie es nicht. Sie trinken und essen sich selbst zum Gericht. Und die Warnung ist da. Die Warnung ist da. In Vers 29. Denn wer isst und trinkt und nicht bedenkt, welcher Leib es ist, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Und darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und nicht wenige sind gestorben, sind entschlafen. Also eine Warnung von Paulus. Aber es geht mir heute, ging mir heute darum, dass wir uns darüber klar werden, dass Christus für uns gestorben ist, dass er sein Blut für uns vergossen hat, dass dies der einzige Weg war. Wenn es einen anderen Weg gegeben hätte, dann hätte Gott mit Sicherheit diesen anderen Weg gewählt, aber Christus wusste es auch. Er sagte, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Wenn möglich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und es gab keine andere Möglichkeit. Und Christus war willens, dieses Opfer für uns zu erbringen, für sie und für mich. Und der Vater war willens, seinen Sohn als ein Opfer für uns, für sie und für mich, der Welt zu geben, uns darzugeben und darzulegen, und sodass wir dieses Opfer annehmen können, sodass wir leben können. Das ist keine Kleinigkeit. Das ist nicht etwas, an das man vielleicht so alle Jubeljahre mal denkt. Das muss etwas sein, was zutiefst in unserem Leben Eingang gefunden hat, diese Erkenntnis, dieses Wissen, diese Verantwortung. Ich hoffe, dass wir alle uns der Notwendigkeit und der Schwere alles dessen bewusst sind, wenn wir in Kürze das Passa zu uns nehmen und dann auch die Tage der ungesäuerten Brote, die uns daran erinnern, dass wir herauskommen müssen aus der Sünde, wobei während dieser Zeit, dieser Tage, dieser sieben Tage, Sauertag für Sünde steht, die wir ablegen müssen. aus unserem Leben. Aber nicht nur während dieser Tage. Den Sauerteig schon, diesen physischen Sauerteig. Aber diesen geistlichen Sauerteig der Sünde, der muss kontinuierlich abgelegt werden, durch das ganze Jahr hindurch. Tun wir das. Denken wir daran, dass Jesus Christus nicht nur gestorben ist für uns, wenn es um das Passa geht. Und den Rest der Zeit vergessen wir alles wieder. Sondern bleiben wir ernsthaft und voller Eifer, sodass wir nicht als solche erfunden werden, zu denen Christus sagen wird, ich habe euch nie gekannt. Weichet von mir alle die, die ihr das Gesetz übertretet, sondern dass er zu uns sagt, gut gemacht, du treuer und wahrhaftiger Knecht. Du bist in wenigem treu geblieben. Ich werde dich über vieles setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Das ist das, was wir hören wollen. Und das ist das, was wir hören werden, wenn wir getreulich diesen Weg weiterhin gehen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen ein sehr bedeutsames Frühlingsfest. Ich spreche nicht von Ostern, nein, ich spreche von dem Passa und den Tagen der ungesäuerten Brote. Und dann bis zum nächsten Mal. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.